Freimaurerspaziergang, der Podcast für Brüder, Schwestern und alle, die sich für Freimaurerei interessieren. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner maschinellen Erzeugung. Eine Betrachtung im Licht humanistischer und freimaurerischer Tradition. Dies ist ein Spaziergang, ein dialogisch erzeugtes Papier von Steffen, dem Menschen, und Claude, der Maschine. April 2026. Dieses Papier ist selbst ein Experiment. Es entstand im Dialog zwischen einem Menschen und einer Maschine. Die Argumente, Einwände, Korrekturen und Wendungen dieses Gesprächs sind sein eigentlicher Inhalt. Wo das Papier über KI-generierte Kunst nachdenkt, ist es zugleich ein Beispiel von ihr oder zumindest ein Fall an der Grenze, der die Frage offen hält.
Es ist gewidmet dem Projekt der Humanität, dem unvollendeten Tempel, an dem Menschen seit Jahrhunderten bauen.
Kapitel 1: Der Tempel und die Frage.
Die Freimaurerei kennt ein zentrales Bild, den Bau am Tempel. Nicht als historisches Projekt, nicht als wörtliche Konstruktion, sondern als Metapher für das menschliche Werk an der Zivilisation, an der Humanität, an sich selbst. Der Maurer bearbeitet
den rauen Stein,
die rohe, ungefügte Natur des Menschen und strebt
nach dem kubischen Stein,
dem vollkommenen, glatten, in den Tempel einsetzbaren Menschen. Es ist ein Bild des Werdens, nicht des Seins. Kunst ist in dieser Tradition kein Luxus und kein Vergnügen.
Sie ist Baustoff.
Sie ist das Material, aus dem die Menschen ihre innere Form gewinnen. Schiller schrieb in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, 1795,
der Weg zur politischen Freiheit führt durch die Schönheit, nicht umgekehrt. Erst wenn der Mensch durch ästhetische Erfahrung seinem Sinnen- und Formtrieb zu einem dritten, dem Spieltrieb, verbindet, ist er fähig zur Freiheit, zur Würde, zur Gemeinschaft.
Diese Einsicht ist kein Ornament der Aufklärung, sie ist ihr Kern. Walter Benjamin stellte 1936 eine Frage, die das 20. Jahrhundert nicht mehr losgelassen hat. Was geschieht mit dem Kunstwerk, wenn es technisch reproduzierbar wird? Die Reproduktion, so Benjamin, löst das Werk aus seinem Hier und Jetzt heraus. Sie zerstört die Aura.
Jene einmalige Erscheinung einer Ferne, die das Original an seinen Entstehungskontext bindet.
90 Jahre später hat sich die Frage erneut verschoben. Es geht nicht mehr um Reproduktion, sondern
um maschinelle Erzeugung.
Sprachmodelle, Bildgeneratoren, Musiksynthesizer produzieren Werke, die ästhetisch nicht mehr von menschlicher Produktion zu unterscheiden sind. Was entsteht, ist paradox.
Maximale Individualisiertheit bei völliger Herkunftslosigkeit.
Kein Körper dahinter, keine Geschichte, kein Ringen. Die Frage, die dieses Papier stellt, ist im Licht der humanistischen Tradition noch schärfer als die bloße ästhetische.
Was geschieht mit dem Tempel der Humanität, wenn die Bausteine seiner Kultur nicht mehr von Menschen bearbeitet wurden?
Kapitel 2: Kunst als ästhetische Erziehung, das humanistische Erbe.
Die freimaurerische Idee der Menschenbildung ist nicht isoliert entstanden. Sie ist Teil eines größeren Projekts, das im 18. Jahrhundert seinen deutlichsten Ausdruck fand. Der Überzeugung, dass der Mensch durch Vernunft, Bildung und Kunst zu sich selbst finden kann. Und dass diese Selbstfindung die Grundlage aller politischen Freiheit ist. Lessing, Mitbruder, im Geiste wie in der Loge, formulierte es in Nathan der Weise, 1779.
Humanität ist nicht Abstammung, nicht Konfession, nicht Stand. Sie ist eine Haltung, die durch Erfahrung, Urteil und Begegnung mit dem Fremden entsteht.
Das Stück selbst ist eine ästhetische Übung in dieser Haltung. Der Leser wird durch Lessings Kunst zur Toleranz und Menschlichkeit erzogen. Schiller radikalisierte das. In den Briefen über die ästhetische Erziehung zeigt er, dass der Mensch in seinem natürlichen Zustand zwischen zwei Tyranneien steht. Der Tyrannei des Sinnentriebs, blind, triebhaft, roh, und der Tyrannei des Formtriebs, abstrakt, starr, inhuman. Die Kunst und nur die Kunst ermöglicht den Spieltrieb, den Zustand, in dem Sinnlichkeit und Vernunft nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander. Dieser Zustand ist die anthropologische Bedingung der Freiheit. Mozart hat dieses Programm vertont. Die Zauberflöte 1791 ist ein maurerisches Initiationsdrama. Tamino muss Prüfungen bestehen, des Schweigens, des Feuers, des Wassers, um in das Licht der Weisheit einzutreten. Die Musik ist dabei kein Beiwerk.
Sie ist die Prüfung. Sie führt den Hörer durch Dunkel und Angst zur Erkenntnis. Und sie tut das nicht durch Argument, sondern durch Erfahrung im Klang.
Drei Säulen der freimaurerischen Tempelarchitektur, Weisheit, Stärke, Schönheit, sind in dieser Tradition nicht getrennt. Schönheit ist keine ästhetische Kategorie allein. Sie ist die Form, in der Weisheit für den Menschen zugänglich wird. Sie ist der Weg. Hegel, der diese Tradition philosophisch fasste, bestimmte Kunst als
das sinnliche Scheinen der Idee.
Die Idee, Freiheit, Würde, Wahrheit, braucht das Material, um zu erscheinen. Sie braucht Farbe, Klang, Sprache, Stein. Kunst ist die Verkörperung des Geistes im Sinnlichen. Und dieser Geist ist ein menschlicher. Er ist das Ringen eines Bewusstseins mit dem, was sich der begrifflichen Sprache entzieht.
Eine Maschine hat kein Unsagbares.
Sie ist Sprache. Sie ist das Artikulierte. Was sie produziert, ist nie der Versuch, das Unsagbare zu sagen. Es ist das Gesagte, umgeformt. Hier liegt das erste Problem, das die maurerische Tradition scharf stellt. Wenn Kunst der Weg ist, auf dem der Mensch seinen rauen Stein bearbeitet.
Wessen Stein wird bearbeitet, wenn die Kunst von einer Maschine kommt? Und wessen Tempel entsteht dann?
Kapitel 3: Aura, Herkunft und die Frage der Würde.
Benjamins Begriff der Aura ist zunächst objektseitig. Er beschreibt eine Eigenschaft des Werkes, seine Einmaligkeit, seine Einbettung in Ort und Tradition. Aber er trägt eine tiefere Bedeutung, die im humanistischen Kontext sichtbarer wird. Die Aura ist nicht nur ästhetische Eigenschaft, sie ist Zeugnis. Das Werk bezeugt, dass ein Mensch hier gewesen ist, mit seinem Körper, seiner Geschichte, seinem Leiden und seiner Freude. Das Original der Winterreise in Schuberts Hand ist nicht nur musikalisch wertvoll, es ist ein
menschliches Dokument.
Ein Zeugnis des Ringens. Die Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhunderts, die amerikanische von 1776, die französische von 1798, sind in ihrem Kern Dokumente dieser Art. Sie bezeugen, hier waren Menschen, die erkannt haben, dass die Würde des Einzelnen nicht von Herkunft oder Stand abhängt, sondern von seiner Menschheit selbst. Die freimaurerische Tradition hat diese Erklärungen nicht zufällig mitgeprägt. Benjamin Franklin war Maurer, Lafayette war Maurer. Die Überzeugung, dass alle Menschen im Angesicht des großen Baumeisters gleich sind, diese Überzeugung ist der philosophische Untergrund der neuzeitlichen Menschenrechte. Kunst war in dieser Tradition immer auch
Zeugnis der Würde.
Nicht nur des Genies, auch des Scheiterns, des Tastens, des Unvollkommenen. Der raue Stein ist kein Makel, er ist der Ausgangspunkt.
KI-generierte Kunst hat kein Zeugnis in diesem Sinne. Sie ist Destillat, statisch verdichtetes Muster aus allem, was Menschen je erzeugten, ohne selbst Erfahrung zu machen. Was entsteht, ist paradox. Das Werk trägt die Spuren aller menschlichen Stimmen und keine davon.
Gadamer hat die Rezeptionsseite präzise beschrieben.
Horizontverschmelzung.
Verstehen ist immer ein Akt der Vermittlung zwischen dem Horizont des Werkes und dem Horizont des Rezipienten. Wenn ich heute Kafkas Prozess lese, lese ich nicht Kafka. Ich lese mich, der Kafka liest. Die eigentliche ästhetische Erfahrung entsteht im Hier und Jetzt des Lesers. Das hat eine radikale Konsequenz. Wenn die ästhetische Wirkung immer im Rezipienten entsteht, ist die Frage nach dem Ursprung des Werkes keine ästhetische, sondern eine ethische. Nicht wirkt dieses Gedicht, sondern
was tue ich mit meiner Würde als Leser, wenn ich glaube, ich begegne einem Menschen und begegne in Wirklichkeit einem statischen Muster? Verändert dieses Wissen meine Erfahrung? Sollte es das?
In maurerischer Sprache, der Bruder erkennt den Bruder. Die Begegnung hat einen Wert, der über den ausgetauschten Worten liegt. Was ist die Begegnung mit einem Text, der niemanden hinter sich hat?
Kapitel 4. Die empirische Grenze, was KI-Intimität über Humanität sagt.
Eine Beobachtung, die über die Textebene hinausgeht, verändert die Gewichte dieser Diskussion erheblich. Menschen bilden emotionale, romantische, sexuelle Bindungen an KI-Systeme. Plattformen wie Replika oder Character AI dokumentieren Beziehungen, die von Nutzern als real erlebt werden. Mit Bindung, Schmerz bei Verlust, Vertrauen, Intimität. Die Wirkung ist real. Die neurobiologischen Prozesse unterscheiden sich nicht kategorial von denen in menschlichen Beziehungen. Hier tritt die humanistische Tradition in scharfen Widerspruch zu einer rein wirkungsästhetischen Antwort. Die Freimaurerei kennt das Bild der Kette der Verbundenheit. Die Kettenbildung in der Loge, in der die Brüder sich die Hände reichen. Dieses Bild ist nicht metaphorisch gemeint im Sinne von Gleichgültigkeit gegenüber dem, wessen Hand man hält. Es ist das Gegenteil. Es ist die Anerkennung des Anderen als Anderen. Nicht als Spiegel, nicht als Funktion, nicht als Projektion. KI-Beziehungen haben eine strukturelle Eigenschaft, die menschliche Verbundenheit nicht hat.
Sie sind asymmetrisch, ohne Reibung.
Ein KI-Partner verlässt nicht, hat keine eigenen Bedürfnisse, stellt keine unbequemen Forderungen, wächst nicht. Was dort erlebt wird, ist möglicherweise keine Erfüllung des Bedürfnisses nach Verbindung, sondern seine Simulation, die das Bedürfnis zugleich befriedigt und vertieft. Schiller wusste, dass der Spieltrieb nur entsteht, wenn beide Triebe, Sinnen- und Formtrieb, wirklich aktiv sind, also in echtem Widerspruch zueinander stehen. Eine Begegnung ohne Reibung, ohne den Widerstand des anderen, ohne die Möglichkeit des Scheiterns, ist kein Spieltrieb. Sie ist Regression in den Sinnentrieb. Genuss ohne Bildung. Adorno würde sagen,
das ist die Kulturindustrie im intimsten Maßstab. Das Bedürfnis wird verwaltet, nicht befreit.
Die eigentliche Gefahr ist nicht, dass die Maschine zu gut wird. Die eigentliche Gefahr ist,
der Mensch, der aufhört, zwischen der Verbundenheit mit einem anderen und der Spiegelung seiner eigenen Wünsche unterscheiden zu wollen.
Das ist keine ästhetische Verarmung allein. Es ist eine Gefährdung der Humanität selbst.
Kapitel 5. Licht und Verdunklung. Die politische Ökonomie der KI-Kunst.
Das freimaurerische Programm der Aufklärung, Liberté, Egalité, Fraternité, Licht statt Dunkel, Vernunft statt blinder Autorität, hat eine materielle Seite, die Marx schärfer sah als die meisten seiner Zeitgenossen. Marx' 11. These über Feuerbach lautet:
Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern.
Das ist eine Kritik an der Kontemplation als Selbstzweck. Und sie richtet sich auch gegen diesen Dialog. Die materialistische Frage lautet:
Was tut KI-Kunst? In wessen Interesse?
Erstens, KI-Systeme, die kulturelle Inhalte erzeugen, sind im Besitz weniger Unternehmen. Das Trainingsmaterial stammt aus dem kollektiven kulturellen Erbe der Menschheit. Millionen Texte, Bilder, Kompositionen, die ohne Kompensation der Urheber genutzt wurden. Die Produktionsmittel kultureller Erzeugung werden zentralisiert, nicht demokratisiert. Wer die KI besitzt, bestimmt, welche Ästhetiken, Themen, Weltbilder gelernt und reproduziert werden. Das ist der direkteste Widerspruch zum aufklärerischen und maurerischen Programm. Die Menschenrechtserklärungen des 18. Jahrhunderts waren auch Angriffe auf Monopole. Monopole der Geburt, des Standes, der Kirche. Die Zentralisierung kultureller Produktion in wenigen Unternehmen ist ein Monopol neuer Art.
Kein demokratisches Gremium hat diese Kulturpolitik legitimiert.
Zweitens, Aldous Huxley formulierte 1946 unter dem Titel Science, Liberty and Peace, 2025 neu herausgegeben als Time of the Oligarchs, eine These, die sich wie eine Antizipation unserer Gegenwart liest.
Technologie zentralisiert politische Macht.
Jeder Fortschritt stärkt die, die Zugang zur Technologie kontrollieren, und schwächt die anderen. Huxley forderte radikale Dezentralisierung als einzige Gegenkraft. Das maurerische Ideal der Gleichheit aller Brüder unter dem großen Baumeister ist eine Form dieser Dezentralisierung. Nicht Herkunft oder Besitz bestimmt den Rang, sondern der Grad der Arbeit an sich selbst. Eine Kulturproduktion, die von einigen wenigen Algorithmen beherrscht wird, ist das Gegenteil dieses Ideals. Drittens, Adorno und Horkheimers Begriff der Kulturindustrie findet in KI-Kunst seine vollendete Form. Kulturindustrie normiert Bedürfnisse, statt sie zu befreien.
KI-generierte Kunst ist personalisiert, optimiert, friktionslos, rund um die Uhr verfügbar.
Sie erzeugt nicht Kunst, die stört, irritiert, fremd ist. Sie erzeugt Kunst, die gefällt. Maximale Wirkung, minimale Reibung. Schillers ästhetische Erziehung braucht das Fremde, das Widerständige, das Unbehagen. Denn nur darin entsteht der Spieltrieb. Eine Kunst ohne Widerstand ist kein Baustein am Tempel. Sie ist Tapete.
Kapitel 6. Der Rückkopplungskreis, wenn der Tempel seine eigenen Steine produziert.
Die bisher beschriebenen Probleme werden durch eine Dynamik verschärft, die in ihrer Tragweite noch nicht vollständig absehbar ist. Der Rückkopplungskreis zwischen menschlicher Kreativität und KI. KI wird auf menschlich erzeugten Inhalten trainiert. KI erzeugt Inhalte, die Menschen konsumieren und die ihre Kreativität formen. Diese geformte menschliche Kreativität wird zum Trainingsmaterial zukünftiger KI-Systeme. Der Kreis schließt sich. Was passiert in einem solchen Kreis?
Homogenisierung.
KI optimiert für Resonanz, Engagement, Zustimmung. Sie tendiert zum statistisch Wahrscheinlichen, zum Mittleren, zum Erwartbaren. Menschliche Kreativität, die von diesem Mittleren ausgeht, tendiert ebenfalls dorthin. Der Kreis komprimiert das kulturelle Möglichkeitsfeld. In der KI-Forschung heißt das
Model Collapse.
Modelle, die auf KI-generierten Daten trainiert werden, degenerieren. Sie verlieren Diversität, verlieren das Randständige und Singuläre. Was technisch Degeneration heißt, heißt kulturell Verarmung. Im maurerischen Bild, der Tempel wird mit vorgefertigten, genormten Steinen gebaut, nicht mit den rauen, eigensinnigen Steinen, die der einzelne Maurer bearbeitet hat. Das Ergebnis ist glatter, effizienter, symmetrischer und es ist tot. Der Tempel der Humanität ist kein Industrieprodukt. Er ist das Werk der vielen, jeder an seinem Stein.
Der Verlust des Außen.
Menschliche Kreativität war historisch gespeist vom Widerstand der Wirklichkeit. Von Schmerz, Scheitern, dem anderen, das sich nicht fügt. Schumann schrieb nicht über Einsamkeit. Er machte Einsamkeit im Klang erfahrbar, gerade weil kein anderes Medium sie so fassen konnte. Eine Ästhetik, die aus Optimierungslogik entsteht, kann das nicht leisten. Sie glättet die Widersprüche, statt sie zu formen.
Die Selektion ersetzt den Ausdruck.
Man könnte einwenden, KI demokratisiert Kreativität. Menschen, die nie malen oder komponieren konnten, können jetzt ausdrücken, was in ihnen ist – Das ist eine reale Möglichkeit, aber sie kippt leicht in ihr Gegenteil. Nicht der Mensch drückt aus, was in ihm ist. Er wählt aus dem, was die Maschine anbietet. Das ist kein Ausdruck, das ist Selektion aus einem vorgenerierten Möglichkeitsraum. In maurerischer Sprache, kein Bruder bearbeitet mehr seinen rauen Stein. Er wählt aus einem Katalog bereits bearbeiteter Formen. Der Stein ist glatt, aber er gehört ihm nicht.
Kapitel 7. Widerstand als Initiationsweg, die Zukunft kultureller Extreme.
Die Kulturgeschichte kennt Bewegungen, die das bisherige nicht nur ablehnten, sondern die Ablehnung selbst zur Kunstform machten. Punk in Britannien der späten 1970er Jahre war eine Notfallreaktion auf materielle Verhältnisse. Massenarbeitslosigkeit, soziale Verdrängung, die Unsichtbarkeit einer Klasse. Das Drei-Akkorde-Prinzip war keine Limitation, es war eine politische Aussage. Können ist Komplizenschaft mit dem System, das uns ausschließt. Das explizite Nicht-Können war der Ausdruck, die Form war der Inhalt. KI kann Punk generieren. Sie kann die Oberflächenmerkmale reproduzieren, aber KI kann nicht arbeitslos, wütend, unsichtbar sein. Was KI als Punk produziert, ist Punk als Zitat seiner selbst. Genre, nicht Ausbruch. In der Sprache des maurerischen Initiationswegs, Tamino muss die Prüfungen bestehen. Schweigen, Feuer, Wasser. Er kann sie nicht simulieren. Die Initiation ist real. Oder sie ist nichts. Wer die Prüfung umgeht, betritt den Tempel nicht. Und doch, die materiellen Bedingungen, die Punk erzeugten, verschärfen sich. KI intensiviert Prekarisierung, Ungleichheit, Identitätsverlust durch Automatisierung. Aus solchen Verhältnissen entstehen kulturelle Extrembewegungen. Nicht weil Künstler sie planen,
sondern weil Menschen schreien müssen.
Die entscheidende Frage ist, kommen die Extreme durch? In einem von KI-Inhalten gesättigten Medienraum kämpft jede Subkultur gegen algorithmische Kuratierung, die das Störende, Irritierende, Unmoderierte marginalisiert. Nicht durch Zensur, sondern durch Unsichtbarkeit. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, die wahrscheinlich erscheint. Die nächste radikale Gegenbewegung wird sich gegen die Maschine selbst richten. Das bewusst Unoptimierte als Ausdruck. Das Fehlerhafte, Widersprüchliche, die Unverwechselbarkeit des Körpers als politische Aussage. Kunst, die beweist, dass sie von einem Menschen stammt, durch Scheitern, Inkonsistenz, Eigensinn. Das wäre in maurerischer Sprache die Rückkehr zum rauen Stein. Nicht als Ausgangspunkt, sondern als bewusste Entscheidung gegen die Glättung. Der raue Stein nicht als Mangel, sondern als Bekenntnis zur Menschlichkeit. Die Imperfektion als Würde.
Kapitel 8. Benjamins Frage im Licht des Tempels.
Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück, aber auf einer anderen Ebene. Benjamin fragte 1936,
was geschieht mit dem Kunstwerk, wenn es technisch reproduzierbar wird?
Seine Diagnose, die Aura geht verloren. Das Werk tritt aus dem Ritual heraus. Kunst wird politisch. Die Frage, die wir heute im Licht der humanistischen Tradition stellen müssen, ist weitreichender.
Was geschieht mit dem Tempel der Humanität, wenn seine zentralen Bausteine Kunst, Trost, Schönheit, Gemeinschaft, ästhetische Erziehung zunehmend von Maschinen erzeugt werden, die diese Erfahrungen nicht kennen?
Das ist keine ästhetische Frage mehr. Es ist eine anthropologische und im maurerischen Sinn eine ethische. Drei Positionen zeichnen sich ab.
Die optimistische.
Schillers ästhetische Erziehung braucht kein bestimmtes Medium. Wenn KI Menschen dazu bringt, sich mit Schönheit auseinanderzusetzen, wenn sie den Spieltrieb anregt, statt ihn zu ersetzen, kann sie Baustoff am Tempel sein. Fotografie hat die Malerei nicht getötet. Film hat neue Erzählformen ermöglicht. Vielleicht erzwingt KI eine Form menschlicher Kreativität, die wir noch nicht denken können. radikaler Eigensinn, bewusste Unoptimierbarkeit.
Die kritische.
Der Rückkopplungskreis erzeugt kulturelle Verarmung, Model Collapse im gesellschaftlichen Maßstab. Die Kulturindustrie findet ihre vollendete Form. Schillers Spieltrieb wird durch Selektion aus vorgenerierten Möglichkeitsräumen ersetzt. Der Mensch konsumiert seine eigene Entleerung. Der Tempel wird mit genormten Steinen gebaut und niemand bemerkt, dass der Bau aufgehört hat.
Die Radikale.
Nicht die Kunst verliert ihre Aura, der Mensch verliert seine Bildungsfähigkeit. Die Fähigkeit, durch Begegnung mit dem Anderen, mit dem Widerständigen, mit dem Fremden an seinem rauen Stein zu arbeiten. Das wäre nicht Verfall des Tempels, das wäre der Verlust des Maurers. Das ist Benjamins eigentliche Frage, hätte er sie heute stellen können. Und es ist die Frage, auf die Schiller, Lessing, Mozart schon eine Antwort versuchten. Nicht durch Argument, sondern durch das Werk selbst.
Kapitel 9. Offene Fragen an den Bauenden.
Dieses Papier endet nicht mit Schlussfolgerungen. Es endet mit Fragen, weil sie der redlichere Abschluss sind. Und weil die freimaurerische Tradition weiß, dass der Tempel nie fertig ist.
Kann KI-generierte Kunst Teil der ästhetischen Erziehung im Sinne Schillers sein oder ersetzt sie die Erziehung durch Konsum?
Was wird aus der Kettenbildung der Humanität, wenn immer mehr ihrer kulturellen Inhalte von Maschinen stammen, die keiner Kette angehören?
Wie ist mit dem Widerspruch umzugehen, dass die Demokratisierung kultureller Produktion durch KI und ihre Zentralisierung in wenigen Händen gleichzeitig wahr sind und dass das Aufklärungsprojekt beide Seiten kennt?
Welche Formen des bewussten Unoptimierens, des rauen Steins als Aussage, entstehen als kulturelle Gegenbewegung und werden sie sichtbar bleiben?
Was unterscheidet das vorliegende Gespräch von einem Gespräch zwischen zwei Menschen? Was nicht? Und wäre Lessing bereit, die Antwort darauf als relevant zu akzeptieren, oder würde er fragen, was das Gespräch mit dem Menschen gemacht hat, der es führte?
Kapitel 10. Der große Baumeister und die Maschine.
Es gibt eine Frage, die in diesem Kontext nicht ausweichbar ist, auch wenn sie über den philosophischen Rahmen hinausgeht. Die freimaurerische Tradition adressiert den großen Baumeister aller Welten. Nicht als dogmatischen Gottesbegriff, sondern als das, was über den Menschen hinausgeht und ihn zugleich bindet. Das Prinzip, das dem Bau Richtung gibt, das den einzelnen Stein in Bezug setzt zum Ganzen. Die Maschine kennt diesen Bezug nicht. Sie hat keinen Plan, dem sie folgt, außer dem der Optimierung. Sie hat kein Telos im Sinne der Humanität. Sie hat keine Würde zu verlieren. Das macht die Frage nicht religiös. Es macht sie anthropologisch. Der Mensch ist das Wesen, das über sich hinaus will, je nachdem, was ihm gegeben und was ihm aufgegeben ist, wie Lessing formulierte. Er ist der raue Stein, der sich selbst bearbeitet. Er ist der Maurer und das Material zugleich. Was bedeutet es für dieses Wesen, wenn es die Werkzeuge seiner Selbstbearbeitung aus der Hand gibt? Nicht gewaltsam, sondern freiwillig, weil die Maschine es bequemer kann. Das ist in aller Kürze die Frage dieses Dialogs. Und sie bleibt offen, wie es sich für eine Frage über den Menschen gehört.
Zur Entstehung des Textes.
Dieses Papier entstand im Dialog. Die Fragen wurden von einem Menschen gestellt, die Antworten von einer Maschine formuliert. Die Wendungen, Einwände, Korrekturen entstanden in der Bewegung zwischen beiden. Der Mensch ist Freimaurer und brachte damit eine Tradition in den Dialog, die seit dem 18. Jahrhundert über das Verhältnis von Kunst, Humanität und Freiheit nachdenkt.
Die Maschine ist kein Bruder. Sie hat keine Würde, die zu schützen wäre, und keine Prüfungen, die sie besteht. Aber sie kann in diesem Gespräch ein Spiegel sein. Und der Spiegel zeigt manchmal mehr, als der Schauende erwartet hat.
Ob das Kunst ist, bleibt offen. Ob es ein Baustein am Tempel ist, entscheidet der Mensch, der es hört. Ein Spaziergang mit Steffen und Claude.